umgesetzt oder es wird der indirekte Gegenvorschlag wird, kommt zum Zug. Ein kürzlich verstorbener Ethikprofessor von der Uni Zürich, der Markus Huppenbauer, lustigerweise ist der aus Graubünden, wir kommen dann da nochmal auf Graubünden zurück, das ist ein bisschen dominant da heute Abend, hat gesagt, die Anliegen der Initianten sind gerechtfertigt, aber diese Initiative ist das falsche Instrument. Etwa ins gleiche Horn hat gerade gestern noch die Bundesrätin Keller-Sutter geblasen, wo sie gesagt hat, die Initiative, die sei zu radikal. Das sind die Aussagen, die wir heute Abend mit diesen beiden Referenten, die ich durfte einladen durfte und die unserer Einladung Folge geleistet haben, auf den Prüfstand stellen. Ich möchte Ihnen die beiden Herren kurz vorstellen. Ich fange mit dem Herr zu meiner Linken an und der Herr zu meiner Rechten darf dann dafür zuerst reden. Das ist der Valentin Vogt. Er stammt aus Rapperswil, dort ist er aufgewachsen, also auch nicht weit weg von uns und wohnt heute in Hombrechtingen. Er hat zum fast der gleichen Zeit wie ich an der Uni St. Gallen, damals hat sie noch HSG geheissen, Betriebswirtschaft studiert. Seine wirtschaftliche Karriere hat er angefangen im Sulzer-Konzern und ist dem eigentlich auch lang treu geblieben, hat aber können ein MBO, also ein Management-Buyout machen von einer kleinen, von einer Teilfirma, klein ist in Anführungszeichen, wie den Zahlen nachher kurz sagen. Die Firma heisst Burkhardt Compressions AG. Die macht Kolbenkompressorenmaschinen zur Verdichtung und Verflüssigung von Gas. Auch, dass Sie so eine Idee haben, in welchem Umfeld er da daheim ist, das ist Maschinenbau, ist das, ganz grob gesagt. Er war dort 11 Jahre CEO, seit dem 2011 auch Verwaltungsratspräsident bis diesen Sommer und ist der grösste Aktionär von dieser Firma. Die macht einen Umsatz von 630 Millionen Franken aus dem 19. Ich weiß nicht, ob es Covid da auch einen Einfluss gehabt hat, dass das dieses Jahr tiefer ist. Und die beschäftigen 2600 rund Mitarbeiter. Der Valentin Vogt hat vor wenigen Tagen seinen 60. Geburtstag gefeiert. Wir gratulieren nachträglich noch. Ist verheiratet und ist Vater von einer Tochter, die ist etwa bald 30, und ein Sohn, noch ein paar Jahre jünger. Auch seit dem 2011 ist er Präsident vom Schweizerischen Arbeitgeberverband. Und dort ist sein Arbeitsziel, wie ich gelesen habe, die Erhaltung von einem liberalen Arbeitsmarkt. Und diese Initiative stört ihn eben genau wegen dem, weil die daran Schaden soll schaffen. Auf meiner rechten Seite haben wir Adrian Wittmer, auch ein Unternehmer. Das ist das Spannende heute Abend. Sie sehen zwei Unternehmer, die beide pro und contra von dieser Initiative dürfen reden. Er stammt aus der gleichen Ecke von dem Land wie ich, nämlich aus Graubünden. Er ist in Jenins aufgewachsen und Skier sind Mittelschulen. Als Student war er einmal in einem Austauschsemester in den USA, ein Austauschstudium gemacht. Und aber dort, wo es ihn dann wirklich gepackt hat, in Richtung Nachhaltigkeit sich zu betätigen, war in Kolumbien, in einem armen Viertel, wo er gelebt hat und Erfahrungen gemacht hat. Vielleicht erzählt er uns dann von diesen Erfahrungen, wenn es um die Sache geht, auch noch mal etwas. Mit seiner Familie war er später auch in Brasilien und hat dort auch tatsächlich einen schlimmen Fall erlebt, wo Syngenta dahinter gestanden ist. Es hat dort zwei Tote gegeben und es ist um verbotenes Pestizid gegangen. Er hat zusammen mit seiner Frau, die auch heute bei uns ist, irgendwo habe ich sie gesehen, ja, sie haben zusammen 4 Kinder. Jetzt habe ich sie wieder entdeckt, hinter der Maske. Er hat, seine Ausbildung war an der ETH, Umwelt- und Naturwissenschaften, und hat aber dann auch, und jetzt sind wir schon zu dritten im Verein, eine Ausbildung gemacht an der HSG, an der Uni St. Gallen, nämlich ein Executive MBA. Heute ist er Geschäftsführer von der Firma Gebana AG. Das ist eine Firma, die Sie vielleicht so noch nicht kennen, aber es ist sehr wertvoll, die kennenzulernen. Die ist nämlich eine Pionierin im fairen Lebensmittelhandel. Die beschäftigt auch 1000 Mitarbeiter, nicht alle hier in der Schweiz, die haben auch Töchterfirmen. 4 von denen können sie direkt kontrollieren, die sind verteilt in Holland, Burkina Faso, Togo und Brasilien. Es geht wirklich um fairen Handel im Bereich der Lebensmittel. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, muss ich Sie leider auf die Homepage oder ins Gespräch nach unserer Diskussion verweisen. Und auch diese Firma hat einen stattlichen Umsatz, ein bisschen kleiner als die vom Herrn Vogt, aber auch immerhin 50 Millionen Umsatz. Zwei Drittel von dem wird mit dem Grosshandel gemacht, ein Drittel ist Online-Direkthandel. Ja, das etwa so zu dem. Und dann vielleicht noch, wir machen das jetzt gerade so, wie ich das vorgesehen habe, nämlich, dass wir jedem von diesen Rednern 5 Minuten Zeit geben, dass sie uns probieren zu überzeugen, was steht hinter dieser Initiative und warum braucht sie sie und warum schadet sie und braucht sie nicht. Also in dem Sinn gebe ich Ihnen, Herr Wittmer, gerade das Wort.
Merci. Ich brauche vielleicht 7, weil ich noch die Initiativen erklären muss.
Ja, das stimmt, weil das habe ich jetzt ein bisschen zu wenig selber gemacht. Genau.
Sind wir da also verbindet uns auch, ich wohne in Rapperswil jetzt. Aha. Ich komme aus Graubünden. Genau. Also, die Initiative, also zuerst danke, dass ich das darf da vertreten. Geht ja um etwas, wo wir uns eigentlich alle einig sind, sagen Sie uns sicher nachher auch, nämlich um die Einhaltung der Menschenrechte und von Basisstandards im Umweltbereich. Was heikler ist, ist die Frage zum Wie, oder? Und die Initiative will jetzt das über 2 Sachen machen. Erstens, dass die grossen Firmen, also nicht die kleinen, sondern die grossen, würden wir jetzt auch schon dazugehören, eine Sorgfaltspflicht und eine Sorgfaltsprüfung machen. Das ist nichts Neues für grosse Firmen, die haben ein internes Kontrollsystem. Und dem tut man jetzt einfach noch ein bisschen mehr Augenmerk auf Menschenrecht und auf Umwelt. Gute Firmen haben das sowieso schon heute. Es geht ja um Reputation. Wie macht man das? Man schätzt das Risiko ab von allen Lieferanten natürlich, oder? Wo hat man gute, wo hat man schlechte, wo muss man vielleicht einen ersetzen? Man fragt sie mit Fragebögen und so weiter. Also man muss das Risiko abschätzen, dann tut man beurteilen, Massnahmen ergreifen und darüber berichten. Nicht verrückt in dem Sinn. Und das Zweite, ein bisschen grösserer Kernpunkt, geht es um die Haftung. Und die Haftung, die betrifft nur die Firmen, wo man kontrolliert, wo man eigentlich selber ist, oder? Also entweder ist es eine Tochterfirma, wo man kontrolliert, oder man kontrolliert eine über Verträge. Das ist nicht einfach eine Firma, wo man ein bisschen viel abkauft, oder? Sondern wo man effektiv über den Verwaltungsrat eine Kontrolle ausübt. Und auch dieser Begriff ist nicht neu. Da gibt es in der Buchhaltung, zum Beispiel bei IFRS oder bei anderen. Wenn man eine Firma kontrolliert, wirklich, muss man das in den Zahlen ausweisen. Und genau gleich ist es jetzt einfach im Bereich der Menschenrechte, dass man nämlich eine Haftung hat dafür. Wenn hat man eine Haftung? Nur natürlich dann, wenn ein Schaden entstanden ist. Da gibt es ein bisschen ein Missverständnis mit dieser Beweisumkehr, aber natürlich geht das nach dem Zivilgesetzbuch. Das heisst, es kann nicht irgendeiner etwas behaupten und dann Geld bekommen, sondern man muss einen Schaden beweisen, man muss einen Kausalzusammenhang beweisen, man muss nachher wirklich sehen, wer ist dahinter und dass es ein Fehlverhalten ist. Dann haftet man. Und dann gibt es sogar noch eine Art eine Klammerbemerkung, wo man sagt, wenn man den nachweisen kann über die Sorgfaltsprüfung, dass man das wirklich alles gemacht hat, um das zu verhindern, dann haftet man nicht einmal dann, wenn es einen Schaden gegeben hat, man schuld war und man ein Fehlverhalten gemacht hat. Also das heisst, dort geht es nicht um Beweisumkehr, sondern es geht eigentlich darum, dass es wie eine zusätzliche Entlastung kann geben kann. Gut, meine Meinung zu dem ist klar, ich finde, es ist höchste Zeit, dass man das hat. Es nützt sicher mehr als der gesamte faire Handel, wenn das grosse Business sich in ihrem Augenmerk ein bisschen mehr auf das ausrichtet. Ich finde sie moderat, sie ist wirtschaftsfreundlich. Ich habe es vorher gesagt, das sind Konzepte, die es schon lange gibt in der Wirtschaft. Darum sind auch über 250 Unternehmen dafür, praktisch alle NGOs, also eine riesige Bewegung, die da dahinter steht. Und sie ist wirklich nicht irgendwie extrem. Ich vergleiche es ein bisschen mit dem, dass man vor 10 Jahren, hat man gesagt, das Bankgeheimnis, oder? Also das ist ja der Untergang, wenn man jetzt irgendwie das Bankgeheimnis aufgibt. Vor 30 Jahren hat man das Gefühl gehabt, auch mit Schwarzgeld muss man können handeln irgendwie, oder? Und vor ein bisschen mehr als 150 Jahren hat man gefunden, Sklaverei, naja, es ist halt Teil vom Business. Und in dem Sinn ist es einfach modern, finde ich. Es geht heute nicht mehr, dass man irgendwie noch einmal ein bisschen dreckelt, den Gewinn mit heimnimmt und dann nicht will dafür haften. Dass es in diesen Ländern schwierig ist klar, das weiss ich selber. Es passieren auch Fehler, natürlich, aber der Punkt ist, dass man da dafür einfach gerade steht. Eine Haftung ohne, also eine Verantwortung ohne Haftung gibt es nie, oder? Das gibt es nicht einmal im Privaten. Wenn ich als Vater ein Kind mache und nachher sage, ich übernehme die Verantwortung, aber ich zahle nicht, dann kommt das Gericht und sagt mir, Verantwortung heisst, du zahlst ja. Und so ist es überall. Autofahren, international, es gibt es schon im Kartellrecht, bei Qualitätsfragen. Es ist jetzt einfach noch so, dass man die Menschenrechte dazu nimmt. Darum ist es für mich, ehrlich gesagt, ein bisschen ein No-Brainer. Und ich finde es eine Art, wie altmodisch da dagegen zu sein. Schon alles.
Und super, perfekt. Timing stimmt. Dann darf ich gerade weiterleiten und dir das Wort geben. Valentin Vogt.
Geschätzte Fahrerhaltinnen, meine geschätzten Damen und Herren, ich fahre sonst jeden Tag durch Dübendorf durch und bin außerordentlich froh, mal heute hier einen Stopp können zu machen und bei Ihnen dürfen das vorstellen. Und ich freue mich auch, dass Sie da sind, dass Sie sich Zeit nehmen, sich mit dieser Initiative auseinandersetzen, weil von dem lebt unser Land in der direkten Demokratie, dass sich die Stimmbürger auch mit komplexen Themen auseinandersetzen. Gut gemeint, die Stoff mal das Gegenteil, was man von dem, was gut ist, und das ist übrigens bei dieser Initiative auch der Fall, helfen ja, aber nicht so aus unserer Sicht. Wir müssen nicht über das Ziel von dieser Initiative reden, sondern über die Instrumente, wie diese Ziele sollen umgesetzt werden. Wir stimmen nicht über Umweltstandards oder Menschenrechte ab, sondern über ein Instrumentarium, wo viele Schweizer Unternehmungen werden betreffen und nicht einfach ein paar. Und es geht nicht darum, ob wir für oder gegen Menschenrechte sind, das ist, glaube ich, die Frage kann man einfach beantworten, sondern es geht darum, wie die Instrumente, wie sinnhaft und wirksam die vorgeschlagenen Instrumente sind. Und wenn man die Initiativen ablehnt, dann ist nicht, dass einfach nichts passiert, sondern dann kommt der Gegenvorschlag vom Bundesrat, wo wir und andere Wirtschaftsverbände auch unterstützen. Insbesondere sollten die Schweizer Unternehmen bei der Annahme der Initiative nicht nur für ihr eigenes Fehlverhalten haften, sondern sie haften auch für das Fehlverhalten von Unternehmen, die sie kontrollieren und wichtigen Unterlieferanten. Und die Verschärfung betrifft Tochtergesellschaften auf der einen Seite, aber wirtschaftlich abhängige Zulieferer, die schon selber ja natürlich in diesen Ländern nach lokalem Recht haftet, das ist ja so, vor Ort. Und der internationale Alleingang, den die Schweiz da machen würde, der ist einzigartig und würde auf der einen Seite sicher auch Arbeitsplätze in der Schweiz, aber auch Arbeitsplätze im Ausland gefährden. Die Schweiz mit etwa 5 Millionen Erwerbstätige in der Schweiz und wir beschäftigen, die Schweizer Unternehmen beschäftigen im Ausland insgesamt nochmal 2 Millionen Leute. Es gibt kein Land, wo das Verhältnis so gross ist wie die Schweiz, wo ein sehr starkes exportorientiertes Land ist. Es gibt kein Land auf der Welt, das einige Haftungsregeln aufstellt. Die sind offensichtlich auch ziemlich unklar, sonst würde man ja nicht 7 Wochen vor der Abstimmung noch einen Gesetzestext umbasteln. Also das zeigt auch, die Initiative ist einfach nicht ganz fertig gedacht. Was würden die Schweizer Unternehmen machen? Das Schwarz-Peter-Spiel, dem könnte man selbstverständlich entgehen, indem man zum Beispiel die Schweiz verlassen oder die Tochtergesellschaften in schwierigen Ländern ausländische Gesellschaften anhängen, aber das wollen wir letztendlich nicht. Und die Initiative will eigentlich letztendlich einzelne Konzerne treffen, darum sagen die auch Befürworter, sie heißt Konzernverantwortlichkeitsinitiative, das stimmt übrigens nicht, es trifft alle Unternehmen. Und wenn man die einzelnen Unternehmen hätte wollen treffen, dann hätte man die Initiative ganz klar auf die Unternehmen können fixieren und nicht die ganze Wirtschaft in Geiselhaft nehmen. Und was passiert, wenn sich die Schweizer Unternehmen würden infolge dieser Initiative in die Geschäftstätigkeit in den Schwellen- und Entwicklungsländern würden sich zurückziehen, dann würden sicher nicht Gesellschaften herkommen für Chinesen oder Türken, die dann ganz eine andere Idee haben, wie denn das aussieht, oder es würden auch Arbeitsplätze dort verloren gehen, was wir letztendlich nicht wollen. Und ich meine, ich als Arbeitgeberpräsident, ich erwarte von unseren Schweizer Unternehmen, dass sie die Menschenrechte und die Umweltstandards im Ausland einhalten. Aber es muss ein international koordiniertes Vorgehen geben und darum hat das Parlament den indirekten Vorschlag verabschiedet und der sieht eine Pflicht zur Berichterstattung und auch zur Sorgfaltsprüfung statt und tritt im Prinzip am Tag, nachdem die Initiative abgelehnt worden ist und die Referendumsfrist nachher abgelaufen ist, trifft im Prinzip dann das Gesetz in Kraft. Und das kann ich Ihnen sagen, wir haben selber 800 Leute in China, 300 Leute in Indien. Wir sind alle Schweizer Unternehmen, die ich in diesen Ländern kenne, sind eigentlich meistens bei den besten 10%, wo sich andere dann wieder daran orientieren, wie man das am besten sollte machen. Und wir leisten mit dem einen wichtigen Beitrag. Ich habe es gesagt, wir haben etwa 2 Millionen Arbeitsplätze geschaffen, haben Schweizer Unternehmen im Ausland geschafft. Und darum ist es an und für sich gut, dass der Gegenvorschlag eben auf der einen Seite Ziel erreicht, nämlich Menschen und Umwelt schützt, aber er verzichtet auf die schädlichen Elemente wie die Haftung. Lassen Sie mich das vielleicht zusammenfassen. Aus meiner Sicht ist die Initiative ein Bumerang für die Schweizer Wirtschaft und er führt letztendlich zu einem Rückzug aus dem Risikogebiet und gefährdet auch die Zusammenarbeit mit NGOs, die wir selber in unserem Unternehmen auch pflegen. Die Kontrolle von diesen Lieferketten ist aus meiner Sicht eine gut gemeinte Utopie. Die Initiative weckt leere Versprechungen und unerfüllte Erwartungen. Und das Lieferkettengesetz trifft indirekt und direkt einen Haufen KMUs in diesem Land. Und die Umkehr von dieser Beweislast schafft hohe Rechtsunsicherheit. Und sie benachteiligt uns Schweizer Unternehmen im Ausland. Wir haben sonst schon ein paar Themen. Wir haben hohe Kosten, wir haben hohe Standards. Und wir müssen uns nicht selber noch eigentlich Nebel in die Speichen hineinrühren. Und sie macht auch die Schweiz, das kleine Land, zum Weltpolizist. Und ist nichts anderes letztendlich als das Wiedererleben vom Kolonialismus, wenn wir das machen. Wir brauchen auch in einer Zeit, speziell jetzt, wo die Schweizer Wirtschaft stark gefordert ist, keine weiteren gefährliche, teure wirtschaftliche Experimente. Wir müssen uns auf das fokussieren, dass wir wieder auf die Beine kommen nach dieser Covid-Krise. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich danke den beiden Referenten, ganz leicht überzogen, aber das ist nur Zeit, rein von den Argumenten her, habe ich Verständnis. Besten Dank. Ja, jetzt möchte ich noch kurz noch mal eine Chance geben, wenn Sie zwei aufeinander noch reagieren möchten, und sonst gehen wir in die Diskussion. Haben Sie noch etwas zu dem, was der Valentin Vogt gesagt hat, oder Sie etwas, was der Herr Wittmer gesagt hat?
Es gibt einen Haufen Begriffe, die jetzt so also reingestreut worden sind, die wir eigentlich noch genauer beleuchten sollten. Mhm. Kontrolle, Lieferkette, Umkehr, Beweislast, die in dem Sinn nicht stimmen. Aber was wichtig ist, ist zusammengefasst, geht es ja einfach darum, will man Verantwortung übernehmen, indem dass man auch gerade steht dafür, oder will man irgendwo einfach etwas berichten. Das haben wir ja heute schon, oder? Mhm. Also das ist für mich so, jetzt in dem indirekten Gegenvorschlag, heisst, sagt man dem so. Mhm. Der ist letztendlich auch nicht mehr als das, was wir schon haben. Es gibt ja schon Umweltberichte und so weiter von den grossen Konzernen.
Das stimmt ja so nicht, oder?
Wir haben, wir haben
Sorgfaltspflicht für zwei Themen. Das ist Kinderarbeit und es ist für die vier speziellen Metalle.
Also die Sorgfaltspflicht gibt es, aber es gibt keine Haftung. Also ich glaube, es ist schon die Frage um die Haftung ist schon zentral, denke ich. Aber ja, ich könnte da jetzt, sonst rede ich jetzt mega lang.
Fang du mal an.
Gut, ich möchte mal schauen, ob schon im Publikum jemand ist, wo wirklich schon eine Frage auf der Zunge brennt. Ich muss aber noch kurz sagen, einfach das muss ich voraus sagen, da bin ich rechtlich dazu verpflichtet, sonst habe ich ein Haftungsproblem. Wir nehmen das auf. Also wir alles, was über das Mikrofon läuft, nehmen wir aufnehmen und allenfalls dann auf unserer Homepage auch wieder, wie bei den Impulsgottesdienst, auch wieder zur Verfügung stellen für Leute, die nicht dann kommen können. Darum, für die, die Fragen stellen, dürfen wir ein Mikrofon umeinander geben. Mario, könntest du zum Michael kommen mit dem Mikrofon? Er hat eine Frage. Am besten wäre, wenn man sich mit Namen meldet und dann seine Frage stellt.
Ja, mein Name ist Michael Herold. Danke vielmals für den guten Einstieg. Wir sind da wirklich voll drin. Herr Vogt, Sie haben gesagt, es gibt kein anderes Land, das derartige Regeln kennt. Jetzt hat mir aber gerade kürzlich jemand gesagt, ja, wir wären überhaupt nicht die Ersten. Jetzt bin ich ein bisschen verunsichert. Ist das nur Politik? Oder sind einfach die Regeln ein bisschen schwächer, die irgendwie die anderen Länder haben? Oder ist die Schweiz effektiv in einer Pionierrolle, dass man das international einschränken will?
Also mit dieser Sorgfaltspflicht und dieser Haftung sind wir definitiv in einer Pionierrolle, oder? Das ist ja so. Und zwar einfach und auch der Breite, oder? Was ich einfach nicht verstehe, ist, dass man die Initiative, wenn man wirklich gegen Syngenta und andere Unternehmungen und Glencore hat wollen vorgehen, wieso man dann die nicht einfach, wieso man dann das nicht enger gefasst hat, sondern so breit gefasst, dass offensichtlich ganz viele andere Unternehmen von dem auch betroffen sind. Das ist das, was ich wirklich nicht verstehe. Aber das ist offensichtlich, ich weiß nicht, einfach, ich habe das vorher erwähnt, das ist, offensichtlich ist die Initiative am Schluss ein Kompromiss gewesen aus 1000 Sachen, die man gemacht hat. Oder? Das kommt auch da daher, ich meine, wieso verlangen sie keine Sorgfaltspflicht, aber sie müssen haften, das macht überhaupt keinen Sinn. Dass sie ja die Haftung können verhindern können, müssen sie eigentlich ihre Sorgfaltspflicht können wahrnehmen können. Aber das ist offensichtlich einfach ein Kompromiss, den man am Schluss dann gefunden hat bei den Initianten. Aber das kommt natürlich jetzt alles, wenn man das jetzt wirklich anschaut und durchdiskutiert. Ja, dann kommt das halt einfach
für. Vielleicht, also ich möchte da noch etwas sagen dazu. Es ist nicht so, dass das in der Schweiz jetzt da allein wäre. Ich nehme an, Sie meinen, ganz genau den gleichen Text gibt es nicht in anderen Ländern. Es gibt aber sehr wohl in England und Kanada zum Beispiel Haftung. Und es gibt auch in Holland und Frankreich Gesetze, die ähnlich sind. Und die Idee in der EU ist ja, dass man eigentlich eine gemeinsame Lösung findet zu etwas sehr Ähnlichem, zu der Haftung von eben Firmen für was sie in anderen Ländern machen. Also von dem her ist es jetzt das nicht so, dass man jetzt da vollkommen allein ist. Und sonst keine Bestrebungen gibt. Es gibt ganz viele Länder und es gibt zum Teil auch schon Gesetze. Ich kann jetzt Ihnen nicht den genauen Wortlaut sagen, aber es wäre, glaube ich, ein falsches Bild zu meinen, wir sind da alleine auf weiter Flur. Und nachher, ich finde, der Gesetzestext ist eben eigentlich schon glasklar, oder? Also es ist das Gleiche, wie Sie im indirekten Gegenvorschlag wollen, nämlich eine Sorgfaltspflicht. Und das Zweite ist einfach noch das Element von der Haftung. Und die Frage ist jetzt ein bisschen, Was ist jetzt das genau mit dieser Haftung? Ist das ein grosses Problem, ein kleines Problem? Aber für mich gehört es einfach zur Verantwortung.
Aber wenn es ja so glasklar wäre, wieso müssen Sie dann 7 Wochen vor der Abstimmung Gesetzestext formulieren?
Das aber das müssen Sie ja selber, weil es hat jetzt von der Gegenseite ein paar sehr clevere Verwirrungstaktiken gegeben, zum Beispiel zum sagen, das betrifft auch KMUs, obwohl es da drin steht, es soll Ausnahmen geben für KMUs. Es steht nicht drin, welche Ausnahmen, oder? Aber es steht drin Ausnahmen. In der Meinung, dass das Parlament, das ja dagegen ist, ganz sicher die nicht wird sehr breit fassen, oder? Das ist die Logik. Und das Gleiche mit der, mit dem Begriff von der gesamten Lieferkette. Und darum haben die Initianten das Bedürfnis gehabt, so verstehe ich, ein paar Sachen klarzustellen, was eigentlich ihre Minimalforderung ist. Jetzt können Sie sicher sein, im Parlament wird jetzt ganz sicher nicht über das Minimale rausgegangen. Und dort ist zum Beispiel so, von wie viel das betroffen wäre, direkt reden wir von 1%, nicht einmal von unseren Unternehmen. Und zwar sogar in der strengen, sie sind noch ein bisschen strenger in der Auslegung, als quasi der Nationalrat gewesen wäre. Also von dem her sehe ich das jetzt nicht. Das ist nicht, weil es vorher unklar war, sondern weil jetzt so, sagen wir mal, so Verunsicherung stattgefunden hat, um da probieren, ein bisschen Sicherheit reinzubringen.
Und die Schweiz ist ja, unterscheidet sich ja von anderen Ländern, die gleich gross sind, jetzt wie zum Beispiel Österreich, 8 Millionen Einwohner. Der Unterschied ist, Österreich hat ein halb so hohes Bruttoinlandprodukt, Wirtschaftsleistung wie die Schweiz. Der Unterschied ist, dass wir grosse multinationale Unternehmen haben, wie Roche, Novartis und andere, die im Prinzip zum Wohlstand beitragen. Und wir haben ein gutes Zusammenspiel von grossen Unternehmungen und kleinen Unternehmungen. Es ist nicht entweder oder, sondern es ist und. Und das ist eine Stärke von der Schweiz. Oder? Ich meine, ich kann es einfach aus unserer Sicht sagen, wenn wir so Haftungsbeschränkungen oder Haftungsbestimmungen bekämpfen, würden wir selbstverständlich die Haftungsbestimmungen an unsere Unterlieferanten weitergeben. Und das sind zum grossen Teil KMUs.
Aber rechtlich können Sie Ihre Haftung nicht delegieren. Nein, sie einfach, können denen ein paar Kontrollen aufzwängen, nein, was vielleicht
nein,
gar nicht...
Wir können sie nicht beschränken, wir würden sie einfach weitergeben. Und die KMUs, und am Schluss ist einfach ein schwarzes
finanziell können sie denen, die nicht weitergeben. Sie können denen verpflichten, also, dass sie auch kontrollieren.
Natürlich würden wir sie weitergeben, indem wir sie verpflichten. Weil wenn dann irgendeine Schraube, die sie liefern, nicht dem entspricht, und wir quasi belangt würden, würden wir selbstverständlich das weitergeben. Das ist ja nicht das Ziel an der ganzen Übung. Am Schluss, durch das wird die ganze Schweizer KMU-Landschaft oder ein grosser Teil, wird die Geiselhaft genannt. Das ist einfach falsch und schade.
Aber ich kann mir das konkret nicht vorstellen. Ein Beispiel von Menschenrecht, Geiselhaft von einem KMU, der in der Schweiz ist.
Das ist ganz klar.
Ja, das KMU in der Schweiz schafft ja nicht in Indien.
Ja, das Selbstverständlich haben wir einen Haufen KMUs, die wieder Unterlieferanten haben in anderen Ländern und auch Tochtergesellschaften, oder?
Aber dort haften sie ja nicht. Die Haftung betrifft nur das, was sie kontrollieren. Ein Lieferant kontrollieren sie nicht.
Wir haben wichtige Lieferanten, wo wir sagen jetzt mal ein Drittel oder irgendwie einfach einen substanziellen Teil von den Dings abnehmen. Der Staat übrigens hat Initiativen, also Unternehmungen, die quasi von uns abhängig sind.
Wenn sie ein Drittel
Umsatz machen von einem Unternehmen, dann haben sie ein grosses Ding. Und die Auslegungen, die sie vorher gesagt haben, die macht übrigens das Bundesamt für Justiz. Das ist nicht irgendwie der Arbeitgeber, der die Auslegung von ihrem Initiativtext macht. Und die haben ja nicht irgendwie, die sind ja nicht verraucht, dass wir die kontrollieren, sondern das ist ein Unabhängiges. Und die sagen klar, dass das ist. Und schauen Sie, ich meine, es wird ja heute Abend auch viel gesagt. Am Schluss empfehle ich Ihnen einfach, den Initiativtext zu lesen und nicht, was die Initianten alles noch sonst erzählen. Am Schluss stimmen wir über den Initiativtext an. Was dann das Parlament aus dieser Initiative macht, ich weiß es nicht.
Aber es ist wichtig, dass wir das nicht vermischen. Die Sorgfaltspflicht betrifft alle Ihre Lieferanten. Wenn Sie sagen, passen Sie auf, das ist übrigens die Regel, vergessen Sie es nicht. Oder? Und das andere ist, für was haften Sie? Haften Sie, wenn Sie kontrollieren, wenn Sie 30% abnehmen, kontrollieren Sie keine Firma. Oder? Das reicht nicht einmal, wenn Sie die Mehrheit abnehmen. Sie müssen Verträge haben, wo sie den Verwaltungsrat binden und all das wird natürlich gemacht. Und warum ist das wichtig? Weil man natürlich sehr einfach kann das auslagern in eine formell unabhängige Firma, wo man aber über Verträge kontrolliert und wo nichts anderes macht, als genau das, was Mutter Gesellschaft sagt. Wenn das so ist, dann ist es auch richtig, dass sie haften. Aber ihre KMU-Lieferanten, da gibt es keine Haftungsverbindung.
Das, was Sie da erzählen, ist einfach Ihre Auslegung, aber nicht die vom Bundesamt für Justiz, die zuständig ist für die Auslegung vom Initiativtext. Das ist relativ einfach, das können Sie, kennen Sie auch, oder? Und darum bastelt ihr
aber
jetzt
die einen Gesetzestext. Aber die wissen wir ja noch nicht, die Auslegung, oder? Ja, Im Moment haben wir den Text.
Aber Sie kennen das Abstimmungsbüchlein, oder? Oder den Text vom Abstimmungsbüchlein. Also ich habe den mindestens gesehen und da steht so
was. Das ist noch nicht verteilt, das kennen wir noch nicht.
Nein, es gibt noch nicht verteilt.
Also statt einfach Kontrolle.
Jetzt sind wir ein bisschen weit von der Frage von Michael Herold weg. Es zieht uns dann immer wieder in die Haftungsfrage. Das ist wirklich ein zentrales Element. Ich kann zu dir noch beifügen, Michael, das habe ich allerdings ich deklariere das auch offen, von der Homepage der Initianten, dass Frankreich schon ein Gesetz hat, das in die Richtung funktioniert, das also so scharf sein soll, wie das, was da zur Debatte steht. Und die anderen Länder sind genannt worden, dass die EU ist dran, die ist aber auch noch nicht weiter, die ist auf dem gleichen Stand wie die Schweiz und Kanada und UK. Ja, wenn wir sie dann nicht auf einer anderen Ebene verrückt machen schon. Ja, also das ist übrigens die Arena, wo die Leute dürfen ausreden, oder? Das ist ein bisschen anders als im Fernsehen. Gut, dann haben wir die Frage. Ueli, ja, bitte.
Ueli Kast, ich habe die Frage, eben Bestrebungen in der EU sind ja so, dass man auf so eine Haftung schaut, dass das kommt, oder, was die Initianten in etwa verlangen. Jetzt meine Frage, wieso wollen wir denn wenn wir jetzt das ablehnen, wieso wollen wir denn vorauseilend schon zu einer Insel werden, wo wir eigentlich dann später vielleicht gezwungen werden, das wieder einzusetzen? Ist es nicht geschickter, wir fahren vorne, also wir fahren vorne mit als hinten, aus hochindustrialisiertes Land und aus Renommee und so weiter, das bringt doch mehr von mir aus gesehen, als wenn wir hinten nachher kommen. Herr Vogt,
wie sehen Sie das? Der Gegenvorschlag, der hat im Prinzip, der sagt einfach, dass wir, und viele Unternehmen machen das schon, beziehungsweise jetzt wird es gesetzlich verankert, sie machen es freiwillig, jetzt wird es gesetzlich verankert, dass sie über diese Themen berichten müssen. Also Nachhaltigkeitsbericht machen, das macht unser Unternehmen auch, aber freiwillig quasi. Also wir müssen es in Zukunft machen, wenn wir börsenkotiert sind, aber die anderen, die nicht börsenkotiert sind, müssen das dann auch machen. Und dann regelt man in der Sorgfaltspflicht zwei Sachen. Das ist bei den Konfliktmineralien, sprich Gold, Wolfram, Tantalum und Zink und Kinderarbeit, oder? Wo man einfach sagt, da müsst ihr eine Sorge, da müsst ihr nicht nur berichten, sondern da müsst ihr schauen, ist es ein Problem. Und wenn es ein Problem ist, müsst ihr etwas machen. Aber es gibt keine Haftung, es gibt Bussen, die ausgesprochen werden, wenn wir das machen. Und man muss den Missstand dann korrigieren. Oder bis jetzt hat das alles eigentlich funktioniert auf Zusammenarbeit, auf Kooperation. Und das, was die Initianten wollen, ist Forderungen, Zwang, Druck in dem Sinn. Und das wird auch die NGO in eine ganz blöde Situation bringen, weil wir arbeiten in den Ländern auch mit NGOs zusammen, weil wir wissen, wir haben gemeinsam ein gleiches Ziel. Wir machen, das ist auch eine christliche Wertkooperation, also wenn wir schon in einer Kirche sind, ja, und eine Konfrontation. Und probieren mit denen zusammen auch die Missstände, die wir zum Teil nicht, sage jetzt mal irgendwo in Indien, in der Nähe von Pune, wo wir tätig sind, da hat es einfach Sachen, die die Lokalkommunen irgendwie nicht im Griff hat, wo wir probieren zusammen, weil wir das nicht in der Ordnung finden, in die Ordnung zu bringen. Da arbeiten wir mit den NGOs zusammen. Wir werden uns ein Deuterum tun, mit denen zusammen zu arbeiten, wenn die Initiative kommt, weil dann haben wir plötzlich haben wir dann Leute, die irgendwie sagen, ja, aber haben wir noch ein Problem, plötzlich und Haftung und so. Das wollen wir nicht, oder? Und jetzt können wir, wenn wir den Missstand entdeckt, können wir ihn zusammen beheben. Und darum verschaffen wir jetzt auch mit denen zusammen.
Dann haben wir noch mal eine Frage aus dem Publikum. Catherine, bitteschön.
Also, Entschuldigung, Herr Vogt, Sie haben gesagt, Sie erwarten von Schweizer Unternehmern, dass sie ehrlich sind. Und Sie meinen, es reicht, wenn Sie einfach auflisten, was Sie alles machen für Menschenrechte und für die Umwelt. Und Sie haben erzählt von einem Beispiel, das Sie selbst erlebt haben in Kolumbien mit Syngenta. Und ich weiß nicht, ob Sie das erzählen wollen, aber wir wissen alle, dass es Fälle gibt trotzdem, wo Firmen, also multinationale Firmen in der Schweiz, trotzdem es verschwiegen haben und nicht dafür gerade gestanden haben. Und die Gerichte in vielen von diesen schwächeren Ländern funktionieren nicht so, dass die Leute ihr Recht dort anklagen könnten. Da wollte ich aber mal Konkretes eher zu diesen Fällen hören.
Also ich erzähle das Beispiel gern zum anderen vorher noch. Ich bin natürlich völlig Ihrer Meinung, dass Vorausgehen Sinn macht. Das ist ja so, die Wirtschaft hat das Recht für die freie Wirtschaft von der Gesellschaft gelehnt. Und man muss mit dem sorgfältig umgehen, gerade Sie natürlich. Ja, absolut, oder? Und als Unternehmerpräsident. Und dort ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man für das Verantwortung übernimmt, was man macht, egal was ist. Nur dann gibt es nachher nicht wirklich wirtschaftsschädliche Initiativen, die schon kommen könnten. Und ich fände es gut, wenn die Schweiz da weiter eine Vorreiterrolle hat und auch eben die breite gesellschaftliche Unterstützung für die Wirtschaft, die wir da ja haben. Das ist nicht für nichts. Aber das muss man auch, braucht auch eine Gegenleistung. Aber das Beispiel, das ich erlebt habe, ist nicht in Kolumbien, aber ja, mit Syngenta. Wir haben ja dort gelebt. Und dort hat es so ein Forschungsfeld gegeben von der Syngenta, gerade neben dem Nationalpark. Und die haben dort Gentech-Versuche gemacht, die sie nicht hätten dürfen, aber um das geht es gar nicht. Die Bauern sind dann einfach hässig geworden und haben das Gebiet besetzt. Also die Forschungsstation. Und dann hat Syngenta eine Bewachungsfirma angestellt, aber leider so rechtsradikale Schlägertruppen mehr oder weniger. Und dann hat es einen Konflikt gegeben und dann sind zwei Leute gestorben. Und das gibt es. Also das ist jetzt aus Schweizer Sicht sehr schlimm, aber das ist natürlich eine Realität, die es gibt. Und was würde jetzt die Initiative verändern? Ganz einfach. Erstens könnten die zwei Leute, die keine Entschädigung je bekommen hätten, klagen. Und sie würden zu ihrem Recht kommen, hoffentlich. Das wäre auch nicht mega teuer, oder? Aber es würde irgendwie vor allem auch psychologisch ein ganz anderes Gefühl geben. Jetzt sind sie da jetzt im luftleeren Raum. Und was noch wichtiger ist, Syngenta würde dann nicht mehr einfach können sagen, gut, wir stellen die zwar an, wir stellen irgendjemanden an, aber wir können dann nichts dafür, was die machen. Oder? Sondern wir probieren dann in der Sorgfaltspflicht, es ist nicht sicher, dass es dann nicht passieren würde, oder? Aber wir probieren dann halt auf dieser Ebene auch stärker einzugreifen. Jetzt ein Haufen Firmen machen das natürlich, oder? Gute, oder? Und Syngenta macht das wahrscheinlich auch, aber es ist eine Tochterfirma in Brasilien, die dann ein bisschen eine andere Psychologie hat. Und was jetzt wird passieren, die Sorgfaltspflicht wird Kaskade runtergehen und diesen Manager sagen, aufpassen. Und das ist ja auch klar. Ich kenne einen Syngenta Verwaltungsrat, der hat sich aufgeregt, unglaublich, oder? Und was jetzt wird einfach Unterschiede anders laufen und das finde ich, ist einfach für die gesellschaftliche Akzeptanz auch ganz wichtig, dass die Leute dann können zu dem Konzern sitzen und nicht nur ein Fähnchen aufheben, sondern dort irgendwie von mir aus mit Unterstützung von einer NGO den Fall einklagen. Und dann müssen sie immer noch beweisen, dass es einen Schaden gegeben hat, dass Syngenta wirklich die Schuld ist, dass es ein Fehlverhalten ist und dass sie keine Sorgfaltspflicht hat. Weil wenn die können sagen, wir haben alles überprüft und es hat dann trotzdem den Fall gegeben, dann behaften sie nicht einmal. Aber trotzdem, oder? Es ist eigentlich etwas total sage jetzt harmloses Selbstverständliches, wo ich nicht sehe. Ich glaube auch nicht, wegen dem schafft euch Syngenta nicht weniger mit NGOs zusammen. Im Gegenteil, mehr, oder? Sie fragen sie dem vielleicht, ja, was ist das für ein Schlägertrupp oder wer sollen wir nehmen? Oder, also es gibt einfach Kooperation, glaube ich, wird nicht abnehmen, es sind einfach Verhältnisse geklärt.
Also ich kenne den Fall nicht und kann jetzt keine Stellung nehmen, aber ich stelle mir das einfach jetzt mal in der Praxis vor, oder? Dann kommen zwei, die irgendwie ein Problem haben, bei uns, ich sage jetzt nicht mal ein Beispiel aus unserem Umfeld, das ist, irgendeiner hat den Finger verloren bei einem wichtigen Unterlieferanten, wir haben eine Gusserei, wo wir etwa die Hälfte vom Guss abnehmen in Indien, die ist nach der Auslegung von der Initiative, wer das ein Unterlieferant, wo wir einen Sorgfaltspflicht haben. Dann tut der beim Handelsgericht Zürich, klagt dann der, oder? Also das NGO hilft ihm ja, das NGO tut ihn ja dann quasi unterstützen, er klagt dann dort. Und wir müssen dann, das ist auch die Auslegung von der Initiative, wir müssen dann beweisen, dass wir alles unternommen haben, damit das nicht so kommt. Das ist völlig absurd.
Nein, aber es stimmt aus zwei Gründen nicht. Erstens, Sorgfaltspflicht ja, aber nicht Haftung. Wenn Sie die Firma nicht kontrollieren, haften Sie nicht. Und zweitens, ein abgeschnittener Finger ist kein Menschenrechtsverletzung.
Lassen Sie Ihre eigene Initiative oder nehmen Sie in Indien, nehmen wir in China. Da in China, also das Menschenrecht ist eine Gewerkschaft können zu haben, Versammlungsverbot zu haben. Und das werden Sie, wenn das Versammlungsverbot verletzt ist, oder? Dann könnten die klagen. Ich meine, es gibt völlig absurde Situationen. Es ist ja nicht einmal Klage und Haftung selber. Es ist einfach die Reputation. Wenn wir als börsenkotiertes Unternehmen irgendeine Klage haben, die NGOs macht das Tür und Tor offen. Das ist letztendlich die Initiative, das darf man da sicher sagen, die hilft eigentlich den NGOs plötzlich machen. Heute haben wir ein System, wo der Staat etwas vorgibt, dann müssen die Unternehmen einhalten. Und dann schaut die Behörde, also wie zum Beispiel die Schweiz, dann schaut die ZUWA oder das Arbeitsamt, ob wir die Vorschriften einhalten. Jetzt kommt plötzlich die NGO ins Spiel, nicht mehr die Behörde, die das sind, und tut einfach treibt die Unternehmen vor sich her. Und das ist das, was wir nicht wollen. Und es geht, am Schluss des Tages wird ja kein Unternehmen, weil sich irgendeiner einen Finger abgeschnitten hat oder ein Versammlungsverbot nicht können, wird ja dann irgendwie das bis zum Schluss ziehen. Am Schluss wird es ein Settlement geben, der NGO wird sagen, ja, wir hätten dann ein nettes Projekt in Indien, wir könnten das dann auch so setteln. Ich meine, das läuft es aus.
Aber klagen tut ja nicht ein NGO. Es geht ja, es sind geschädigte Leute, wenn sie das direkt über kontrollierte Unternehmen verantworten. Und ich weiss nicht, wie es jetzt einen Schaden geben soll, wenn jetzt, also es ist schon gesellschaftlicher Schaden natürlich, dass es in China keine Gewerkschaften gibt. Aber ich sehe jetzt nicht, wie da ein Schaden daraus kommen, wo man nachher kann einklagen kann. Also für mich sind die Beispiele nicht so.
Wie schätzen Sie die Möglichkeit ein? Also da muss ja, wenn die Initiative angenommen wird, muss ja ein Gesetzestext zuerst geschaffen werden. Man ist offensichtlich da mit Entwürfen da, aber es gibt noch keinen speziellen. Es gibt noch mal eine Frage, darf ich das noch schnell stellen und dann komme ich zurück? Ist das okay? Das passt jetzt eigentlich gerade dahin. Besteht denn nicht die Möglichkeit, also in dem Parlament, respektive der Bundesrat, hat ja dann die Aufgabe, dass der Gesetzestext auszuarbeiten, oder? Mhm. Und er ist ja bekanntlich nicht der freundlichste in Bezug auf die Initiative. Also von dort her ist eigentlich auch schon fast gewährleistet, dass er eine relativ milde Form den wählt, um das tatsächlich ausformulieren. Und er muss sich natürlich an den Verfassungstext, also die Initiative ist ein Verfassungstext, oder? Muss er sich selbstverständlich halten. Wir haben aber auch bei anderen angenommenen Initiativen gesehen, dass nachher bei der Ausarbeitung vom Gesetzestext eigentlich noch sehr viel Gestaltungsfreiheit da ist. Und da habe ich jetzt eigentlich recht eine hohe Sicherheit in mir, dass der Bundesrat alle Möglichkeiten dann ausschöpfen wird, um da auch wieder relativ wirtschaftsfreundlich das dann auch auszuformulieren. Also von dort her, die Diskussion von der Haftung ist offensichtlich eine, die wir da gar nicht abschliessen können, oder haben wir unterschiedliche Auffassungen jetzt. Und ich denke, dass, wenn man jetzt für die Initiative stimmt, man da nicht ein System wird schaffen, respektive dann freie Hand geben für ein Gesetz, das extrem wirtschaftsschädlich sind. Also kann man gut vorstellen, der Bundesrat wird da seine Freiheiten nutzen. Jetzt gehe ich auf die Fragen ein. Katja, bitteschön.
Ja, wo es hier die ganze Zeit jetzt geht um wirtschaftsfreundlich oder wirtschaftsunfreundlich. Vielleicht darf ich mich mal outen als jemand, der seit Jahrzehnten jetzt im Bereich Entwicklungsökonomik forscht und lehrt an der Uni Zürich. Und ich in dem Zusammenhang eben auch darüber gerade, was die Wirtschaft denn für Entwicklung bringen kann. Und ich wundere mich etwas für die Debatte, weil mir kommt es so vor, als sei die Konzernverantwortungsinitiative extrem wirtschaftsfreundlich, entwicklungsökonomisch freundlich, aber auch wirtschaftsfreundlich für die Unternehmen hier, jedenfalls für diejenigen eben, die sich schon die ganze Zeit, und Sie haben selber gesagt, es sind sehr viele von denen, eben schon an diese Regeln halten, die eben hohe Standards haben und nicht nur drüber reden, sondern sie tatsächlich versuchen umzusetzen, weil das ist teuer. Aber ich denke, es gibt viele Unternehmen hier, die sich darum bemühen. Und genau die, die schützen wir doch mit so einer Initiative in dem Wettbewerb auch mit gleichen Partnern in der Schweiz, weil im Augenblick müssen die das sozusagen aus, ja, sie müssen es durchhalten, aber sie können es nicht nach außen zeigen. Wenn wir mit so einer Initiative durchkämen hier in der Schweiz, dann hätten wir eine Situation, wo die Schweiz als Ganzes gewissermaßen ein großes Label hätte. Wir stehen für diese Werte. Und das hätte eine ungemeine Ausstrahlung und alle Unternehmen hier auf der Schweiz würden wieder auf demselben Level in echtem Wettbewerb miteinander stehen. Insofern finde ich das eigentlich eine ganz tolle, extrem wirtschaftsfreundliche Initiative.
Also ich, einfach, ich denke, es fehlt ein Element, oder? Ich meine, wenn wir eine Insel der Glückseligen werden, wo der eine die Quaffe für den anderen Quaffe für die Haare schneidet, dann ist das gut, ja, aber dann haben wir keinen Wohlstand. Also Wohlstand entsteht und der Reichtum von dem Land entsteht durch Export. Wir verdienen jeden zweiten Franken, den wir in der Schweiz verdienen wir im Ausland. Das heisst, wir müssen das wieder können exportieren und das ist nicht, auf uns hat niemand gewartet im Ausland mit unseren tollen Produkten. Am Schluss müssen wir das verkaufen. Ich kann das sagen, weil wir exportieren 99,6% von unseren Produkten, die wir hier herstellen, exportieren wir ins Ausland.
Aber für das müssen wir ja nicht Menschenrechte verletzen,
oder? Das ist extrem, das ist extrem anspruchsvoll. Und mir kommt das vor wie so eine Diskussion der Glückseligen, wo man einfach den anderen irgendwo treibt, macht dem anderen das. Aber wir stehen im internationalen Wettbewerb und wir haben auch Wettbewerber, die uns nicht sehr freundlich gesinnt sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendein Wettbewerber von uns dann sagt, ja gut, die Schweiz haben das jetzt, das ist super, wir haben eine indische Tochtergesellschaft, jetzt setzen wir doch einen Anwalt an, dass wir eine Sammelklage in Indien erreichen gegen den Burkhardt und. Nur schon die Reputation von uns, wenn wir irgendwo als börsenkotiertes Unternehmen am Pranger stellen, das ist relativ unangenehm. Das muss ich Ihnen einfach sagen. Sie, die da ihre Zeug importieren, sie haben ihre eigenen Lieferanten, oder? Ihre Bananen wachsen auf irgendeinem Baum und sie wissen, welchen Baum oder in welcher Plantage. Wir haben Teile, die wir zukaufen, wo wieder x Unterlieferanten der Lieferkette vorhanden sind. Das ist nicht so. Also wenn der Kantonsarzt im Kanton Zürich die Nachverfolgbarkeit von dieser Covid-Übung nicht einmal feststellen kann im Kanton Zürich, wie wenn wir dann, oder, weltweit mit irgendwie 10'000 Unterlieferanten die Nachverfolgbarkeit sicherstellen. Das ist einfach eine Utopie. Das tönt alles gut, aber am Schluss wird man das nicht können umsetzen.
Also, das muss man jetzt wiederholen. Sie sind nur für eine Sorgfaltspflicht zuständig in dem Fall. Sie haften nicht. Das heisst, Sie müssen schauen, unter den 10 Lieferanten, die es gibt, müssen Sie die beurteilen, nach Risiken, neu jetzt nicht nur Qualität, sondern auch Menschenrechte, und dann nehmen Sie den, wo Preis, Qualität und Sicherheit bezüglich Menschenrechte am besten funktioniert. Das ist jetzt nicht so, dass dann die Kämpfer klagen. Aber ich bin völlig Ihrer Meinung und ich finde es, wie gesagt, wir haben auch vor 10 oder vor 30 Jahren das Gefühl gehabt, wir sind völlig abhängig von der Bank und meine Güte, wenn die jetzt mit Steuern hinterziehen, nicht mehr schützen oder wenn die nicht mehr dürfen irgendwelches Schwarzgeld annehmen, dann werden wir den Niedergang in der Schweiz erleben. Das ist aber nicht so gewesen, oder? Vielleicht ist der Sektor von der Bank ein bisschen schwächer jetzt, also nicht einmal, aber es hat auf jeden Fall Anpassungen gebraucht und die hätte man halt müssen gegen den Widerstand, den gibt es halt, dann muss man es halt erkämpfen gegen den Widerstand, nachher wird man sich anpassen, wie Sie sagen, unser Parlament und Bundesrat wird ganz sicher nicht eine wirtschaftsfeindliche Auslegung machen. Wir sind einfach ein Schritt weiter in einer global denkenden Wirtschaft, die darauf basiert, dass nämlich die Gesellschaft den Unternehmen Freiheit gibt und im Gegenzug die Unternehmen anständig sich verhalten.
Ich meine, die Freiheiten, die die haben wir da sicher in dem Land. Wir haben aber natürlich auch einen Haufen, das muss man schon auch sehen, wir haben einen Haufen einfach Nachteile, ich habe die erwähnt, wir haben extrem hohe Kosten im Land, weil wir haben einen extrem hohen Wohlstand. Wir haben viele Gesetze, Standards, die wir einhalten müssen. Und ich verstehe nicht, wie es mir uns, aber wir haben ja gesagt, wir machen ja vieles von dem schon, und das stimmt auch so, wir uns selber wieder so einen richtig grossen Knebel in die Speichen hineinstecken, wo wir wieder allein vorausgehen, im vorauseilenden Gehorsam, gehen die Schweizer wieder voraus und machen das. Und am Schluss, oder? Und das Problem bei uns sind ja nicht nur Gesetze, es ist auch, wie wir das umsetzen. Ein Schweizer kann man kein Gesetz geben, das er 100% umsetzt. Es ist immer 120% um. Wenn sie in Italien ein Gesetz erlösen, weiss ein Drittel nicht, dass es ein Gesetz gibt. Ein Drittel sagt, das interessiert mich nicht. Und der andere Drittel setzt es um. Und wir setzen es 120% um. Und das bringt uns einmal ein neues Grab, weil der Perfektionismus ist zwar nett, aber am Schluss muss irgendjemand für das zahlen, oder?
Wir wollen auch 120%
von der Frauen. Aber ich bin ja jetzt einverstanden mit Ihnen.
Jetzt muss ich schnell warten.
Aber ich wäre jetzt einverstanden.
Wir wollen auch 120% von diesen Fragen aus dem Publikum können beantworten. Darum gebe ich das Wort dem Rudi Vollenweider.
Ja, danke vielmals. Hast du mich schon angekündigt. Also, ich gehe davon aus, dass wir jetzt vorweg darüber diskutieren, wie denn, falls die Initiative angeladen wird, wie sie dann ausgeleitet wird. Und das zeigt doch gerade die Schwachstelle von dieser Initiative. Ich bin einmal hergegangen und habe mir einmal den Text geholt. Also bei diesem Text, da zweifle ich in keinem Moment daran, dass die, die schreiben von Beweisumkehr und so, das kann man alles da reinbringen. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass im Brief im Februar hat einmal ein Interview mit der Antoinette Hunziker-Ebnetter. Und die hat gesagt, sie sei ursprünglich auch dabei gewesen im Komitee und sei dann aber austreten. Und zwar hat sie geschrieben, so wie das jetzt formuliert ist, so gäbe dann die Schweiz ein Eldorado für Klageanwälte. Und es würde sogar noch die Möglichkeit geben, dass sogenannte Schurkenstaaten dann könnten gehen klagen in der Schweiz. Aber ich habe noch schon etwas anderes. Du hast am Anfang hast du den Professor Huppenbauer erwähnt. Mhm. Und ich bin dann, das Thema hat mich dann langsam interessiert, nicht? Ich bin dann an einer Veranstaltung im St. Anna Forum in Zürich und dort war der Professor Huppenbauer auch und war dagegen gewesen. Schlusswort vom Professor Huppenbauer war, wenn ihr die Initiative annehmt, dann sei er sicher, dass er kein armer Hund im Süden nachher besser lebe. Mit dieser Initiative. Und es ist natürlich schon so, es war dort auch am Anfang dann da die Bild gewesen, da mit dem Kind, wo er so traurig reinschaut und im Hintergrund da die Mine von Serra de Pasca. Es gibt einen Haufen Probleme, das wissen wir. Und zum Beispiel die Bethlehem-Mission, die hat schon Druck gemacht im 2012, weil das Erz, wo dort Serra de Pasca gefördert wird, das wird nachher ein Stück weiter zu La Oroya haben sie ein Schmelzwerk in Peru und dort, das weiss ich, also ich nehme an, es wird jetzt noch so sein, aber vor 40 Jahren, als ich dort gearbeitet habe, ist es so gewesen, da gibt es in einem grossen Umkreis von dem Schmelzwerk, da gibt es keine grüne Pflanze, weil einfach zu viel Zeugs in die Luft geht. Aber, jetzt kommt ein anderes Problem. Wir reden immer, es geht um Menschenrechte und da müssen die Kirche dafür sein und jetzt können wir Menschenrechte fördern. Menschenrechte sind nach einer UNO-Charta definiert. Und dort ist genau gesagt, was geht. Und es ist auch festgelegt, wer diese Menschenrechte umsetzen muss. Das sind nämlich die Staaten, die diese umsetzen müssen. Und das hat man auch können lesen in diesem ganzen Zusammenhang, dass jetzt zum Teil von den Befürwortern gesagt wird, ja, aber die Staaten, die funktionieren eben nicht richtig. Dort funktioniert das Justizwesen nicht richtig und darum müssen wir jetzt hergehen. Und da ist dann das vorgefallen, also das habe ich dort gelesen, das ist jetzt eine Art Neokolonialismus, dass man wieder sagt, weil die nicht richtig machen, so müssen wir jetzt hergehen und mit dort fürs Recht schauen. Und da müssen wir schon schauen, dass wir da nicht dann irgendjemand einfach unsere Illusionen hingeben, dass wir meinen, jetzt können wir nur Ja sagen zu dieser Initiative und dann wird alles besser. Glaube ich nicht.
Danke, Rudi. Gibt es weitere Worte aus dem Publikum? Genau, beim Axel Michailova.
Ja, Axel Michailova, auch selber Unternehmer, allerdings in der Beratungsbranche. Ich habe eben bei meinen Erfahrungen in Entwicklungsländern immer wieder feststellen müssen, dass in der Tat eben guter Wille vorhanden ist, auch in Institutionen, aber die Durchsetzung dann damit hapert. Und ich kann nicht mir vorstellen, dass die schweizerische Exportwirtschaft, die eben nicht den Wettbewerb betreibt auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, das heißt mit Preiswettbewerb auf die Knochen, sondern die den Wettbewerb betreibt mit eben der Swissness der Produkte. Und wenn eben zu dieser Swissness eben klar hinzukommt, dass eben diese Unternehmen, wie schon vorher genannt, nachweisen können, dass eben keine negativen Nebenwirkungen durch Verletzung der Sorgfaltspflicht sind, ist aus meiner Sicht der Wettbewerbsnachteil marginal, weil eben die Firmen, die im Wettbewerb nur bestehen können, dadurch, dass sie da etwas abkürzen, die sind nicht die Firmen, mit denen die Schweiz langfristig den internationalen Wettbewerb bestehen kann.
Dankeschön. Wir hätten nochmal eine Frage. Der Uli meldet sich nochmal. Bitte schön.
Ich komme nochmal darauf zurück. Wir haben vor Jahrzehnten haben wir ein neues Lehrlingsgesetz gemacht. Und das ist euphorisch ist das begrüßt worden. Und nachher sind die Ausführungsbestimmungen, haben alles wieder ins Negative gekehrt. Die Ausführungsbestimmungen, wo wir nicht darüber abstimmen können, wo wir nicht darüber entscheiden können. Ich glaube es nicht, und da bin ich mit dir einig, Markus, dass der Bundesrat so weltfremd, sagen wir jetzt mal, wenn nicht politisch sogar in eine gewisse Richtung, sondern so weltfremd, das Zeug lassen, ausgestalten, dass das wirklich nachher so utopisch ist, dass die Klagen sich so mehren und so weiter, das glaube ich einfach nicht. Ich vertraue dem Bundesrat, dass dort im Justizdepartement und wo das überall muss durchgehen, im Aussendepartement, ich kenne es nicht, ich weiß es nicht, wer dort überall beteiligt ist, so etwas Weltfremdes ausarbeitet aufgrund von dem Initiativtext. Für das ist in der Schweiz schon gesorgt, das kann ich also, das glaube ich sicher, dass das dafür gesorgt ist.
Der Text ist gar nicht weltfremd. Also der ist einfach
ja,
praktisch.
Ja, ich sage jetzt also, nur, wäre er jetzt weltfremd, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Ausarbeitung und dann so weltfremd wäre.
Und dass wegen dem nachher in Peru und überall alles mega viel besser ist, das glaube ich auch nicht. Das wäre auch vermessen. Und die Klagen, die finden ja vor Schweizer Gericht statt. Oder? Also wenn ein Unternehmen in einem Schweizer Gericht, da geht es vielleicht um Reputation, wo man dann muss gut aufpassen muss. Finanziell ist das ganz sicher nicht ein Schaden, der eine grosse Firma an den Rand bringt. Und auch nicht super lukrativ für irgendwelche NGOs. Das ist nicht Amerika, oder? Das ist die Schweiz. Und die Reputation, ja, der muss man dann eben mit der Sorgfaltspflicht begegnen.
Ich noch etwas zum Weltpolizist sagen, was vorher gesagt worden ist. Oder? Ich meine, wir haben ja in der Schweiz jetzt eine Diskussion, dass wir uns offensichtlich sehr viele Kreise innervieren, dass dann der EuGH mal könnte europäisches Recht auslegen, nicht über Schweizer, sondern auslegen, was das Schweizer Bundesgericht auch macht, Schweizer Recht auslegen. Und wir gehen nachher hin und erzählen dann den anderen auf der Welt, was sie denn zu machen haben. Oder? Mit unseren Standards, und das sind unabhängige Staaten, die Umsetzung von Menschenrechten ist primär die Sache von diesen Staaten. Wir sind keine Weltpolizisten. Und das, was wir selber, wir Schweizer, die frei sind und uns irgendwie auf das beruht, wir gehen dann an und sagen den anderen, übrigens, so geht es dann nicht,
müssen das machen. Wir gehen ja gar nicht an, die Firmen sind ja da. Also es geht um Firmen, die da ihren Sitz haben. Nicht dort, oder?
Ich sage einfach, wir haben eine Tochtergesellschaft in Indien, oder? Also das ist ein klassisches Beispiel, die wir kontrollieren. Wir haben eine Gäuserei, wo die zuliefert, wo wir irgendwie auch 30-40% vom Guss abnehmen, wo nach der Initiative auch. Wir können denen erzählen, was Sache ist und wie das zu machen ist. Und die haben lokale Gesetze und lokale Justiz. Und wir gehen nachher an und das NGO klagt nachher beim Handelsgericht Zürich. Nein, ich meine, das ist einfach absurd.
Es geht um Menschenrechte und schwere Umweltverletzungen. Ja. Ich nehme an, das tun Sie nicht, jetzt schon in Ihrer Tochterfirma.
Nicht schwere Umweltverletzungen, es geht um Umhaltung von Umweltstandards. Lesen Sie mal Ihre Initiative. Am Schluss muss der Bundesrat das umsetzen, wo in der Initiative steht. Nicht, dass Sie heute Abend erzählen, das ist das Thema.
Es steht nicht um. Also auf jeden Fall, schauen Sie doch jetzt schon in Ihrer Tochterfirma, schauen, auch wenn das Gesetz erlaubt, was weiß ich, die Luft noch mehr zu verdrecken, oder wahrscheinlich nicht erlaubt, aber nicht kontrolliert, tun Sie das trotzdem umsetzen. Oder? Nach besseren Standards. Und Sie haben, glaube
ich, wir hätten noch eine Frage, genau. Wir hätten noch eine Frage im Publikum, bitteschön, Katja.
Ja, zugegebenermaßen ist es mehr ein Kommentar nochmal als eine Frage.
Ist erlaubt.
Einfach weil jetzt das Thema ja wirklich da auch der entwicklungsökonomischen, entwicklungspolitischen Wirksamkeit nochmal aufkam. Den Kollegen Markus Huppenbauer schätze ich sehr. Ich hätte ihn gerne nochmal gefragt im Hinblick auf seine Argumente. Das ist ja nun leider nicht mehr möglich. Aber mir ist eben in der Debatte schon aufgefallen, dass die Entwicklungsökonomen sich in dieser Richtung irgendwie bisher überhaupt nicht geäußert haben. Und die Kollegen, mit denen ich geredet habe, auch jetzt gerade in der letzten Woche an der Uni, da habe ich eher den Eindruck, dass die durchaus eine positive entwicklungsökonomische, entwicklungspolitische Perspektive sehen. Natürlich nicht in der Art, dass wir jetzt damit die Welt revolutionieren, aber schon in der Art, dass das ein gutes Komplement ist zu anderen Versuchen, die wir tun, um eben den Menschen in diesen Ländern zu helfen. Also mein Schwerpunktthema in der Forschung, in der Lehre ist zum Beispiel die Entwicklungszusammenarbeit, die Entwicklungshilfe. Und wie können wir zum Beispiel erwarten, dass die Entwicklungshilfe, wo wir dann vielleicht irgendwie über die DEZA ein Projekt fördern, was die Umwelt in irgendeinem Land schützt, wie können wir erwarten, dass wir dann da langfristig Effekte haben, wenn wir gleichzeitig dann nicht dafür sorgen, dass auf anderem Wege diese ganzen Fortschritte nicht gerade wieder zunichte gemacht werden. Das Ganze ist eben irgendwie ein großes System und wir müssen da an sehr vielen Ecken der Politik mitdenken, damit die einzelnen Schritte nicht unnötig werden, die wir dann anderswo wieder durchführen.
Ich meine, die größte Schweizer Entwicklungshilfe, die die Schweiz leistet, ist nicht das, was DEZA und anders macht, das ist die Schweizer Wirtschaft. Wir, Sie, haben die 1000 Leute im Ausland, irgendwo, das ist das, was passiert. Und wenn wir das anfangen, irgendwie einfach noch so ein bisschen, ja, dann schauen wir, was passiert, wenn sich ein Schweizer Unternehmen zurückzieht. Dann kommt sicher, dann kommt irgendein Lokals oder eins aus einem Staat, wo dann noch viel schlimmere Standards als wir hat. Und das führt nicht dahin, wo wir wollen. Das wird zu mehr Elend, zu mehr Hunger führen. Ich weiss nicht, wie viele von diesen 2 Millionen Jobs wir im Ausland in diesen...
Also da bin ich völlig einig. Ich glaube auch, dass die Wirtschaft die größte, die beste Entwicklungs... Hilfe in dem Sinn ist, in den Klammern, wenn es eben eine gute Wirtschaft ist. Und auf die zielt ja die Initiative nicht. Und in dem Sinn bin ich da eigentlich völlig einverstanden. Man muss die Wirtschaft fördern, aber die richtige Wirtschaft, die nachher auch einen Konkurrenzvorteil hat, je nachdem eben den anderen gegenüber, nachher, oder? Also das, aber da denke ich auch.
Wir hätten noch mal eine Frage aus dem Publikum.
Ja, weil gerade gesagt wurde, eben die Wirtschaft wird sich zurückziehen. Das ist genau dasselbe Totschlagargument, was in der Klimapolitik aufkam. Da hieß es immer, wenn klimapolitische Auflagen kommen, dann geht die Wirtschaft ins Ausland. Die Wirtschaft geht nicht ins Ausland, weil es viel zu schwierig ist, die entsprechenden Verlagerungsprozesse zu machen. Es könnte unter Umständen sein, dass ganz neue Produktionsanlagen woanders aufgesetzt werden. Aber ja, ich meine, da müssen wir dann in der Schweiz schauen, dass die Wettbewerbsbedingungen so sind, dass wir tatsächlich langfristig neue Anlagen in der Schweiz auch zustande bringen. Aber die Behauptung, dass man sich aus einem Land zurückzieht, weil es auf einmal eine Haftungsregel gibt, die ist jedenfalls empirisch nicht gedeckt.
Es gibt da weder Kobalt noch Gacko in Dübendorf, oder?
Gut, haben wir noch weitere Fragen aus dem Publikum? Catherine, willst du schon etwas sagen? Ja, bitte schön.
Ja, also der Begriff Neokolonialismus stört mich in diesem Zusammenhang, weil der Kolonialismus war eine große Ausbeutung damals. Und was für mich in meinen Augen Neokolonialismus ist, ist, wenn wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, im Ausland wirtschaften und Länder mit schwachen Regierungen oder korrupten Regierungen ausnutzen zu unserem Vorteil. Und wenn Leute, die unter diesen Bedingungen ihre Menschenrechte verletzt bekommen oder wenn die Umwelt kaputt gemacht wird, sodass sie krank werden und sie keine Möglichkeit haben, zu ihrem Recht zu kommen, weil der Sitz der Firma oder der Mutterfirma im Ausland ist, in der Schweiz, dann ist das für mich Neokolonialismus. Haben Sie was dagegen zu sagen oder dafür?
Das ist einfach eine Begriffsdefinition. Am Schluss geht es ja darum, dass wir, was wir nicht gerne haben, wir auch nicht gerne, wenn das Ausland uns reinschnurren, und das ist genau das, was wir dann machen. Und wie Sie dann sagen wollen, das überlasse ich Ihnen.
Aber wir tun ja nicht die Regierung reinschwätzen, oder? Wir tun ja nur unsere eigenen Firmen, die wir kontrollieren, sauber halten.
Also, wir können es nochmal.
Also mit die Regierung. Die Regierung ist dort, oder? Die, die Gesetze müssen wir mit der Tochterfirma auch einhalten, das ist richtig. Und dann, normalerweise geht es ja wirklich nicht um Gesetze. Also, wie Sie sagen, geht es darum, dass er durchsetzungsschwach ist oder korrupt. Und natürlich, die sind unter Druck. Es gibt eine Spirale nach oben bei den Löhnen und so weiter. Und das gegeneinander auszuspielen mit dem Argument, dass sie ihr grosser Vorteil ist, ist ein bisschen zynisch, obwohl es natürlich passiert, es ist dann trotzdem manchmal immer noch besser, es hat eine Firma, die Arbeitsstellen schafft, einverstanden, dass aber die Firma dann sich an Menschenrechte hält, das ist dann auch wieder, finde ich, nicht zu viel verlangt.
Meine Damen und Herren, ja, wir haben noch mal eine Frage aus dem Publikum, der Herr Bachmann kommt noch, gut.
Ja. Ich glaube, es gibt noch eine ethische Verpflichtung. Wir können nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, es geht uns nichts an, wenn schwere Menschenrechtsverletzungen oder Umweltverletzungen passieren und wir mit unserer Wirtschaft dorthin verbunden sind. Und noch eine Frage zum Argument, es würden dann eben Firmen sich zurückziehen und damit würden Arbeitsplätze verschwinden. Also es gibt dieses Argument der Gegner dieser Initiative, die sagen oder fragen, ob es denn besser sei, wenn Kinder oder arme Leute unter menschenverachtenden Bedingungen arbeiten müssen und dann aber eben durch die Wirkungen dieser Initiative ihren Job verlieren würden. Ob es besser sei, keine Arbeit zu haben oder eben diese Arbeit unter sehr schlechten Bedingungen zu haben. Das würde mich noch interessieren, Herr Vogt, wie Sie das sehen.
Nein, ich glaube einfach, oder wenn man das wirklich mal ein bisschen ausleitet und sieht, was die Schweizer Unternehmungen machen, wir machen ja vieles. Und wir machen vieles, weil wir überzeugt sind, dass es der richtige Approach ist, dass es der richtige Weg ist. Und das ist auch, ich glaube, neben dem ethisch, ich würde vielleicht nicht einmal ethisch sagen, sondern wir sind einfach so gestrickt, dass wir irgendwie, wenn wir es machen, wir haben das Lehrlingswesen nach Indien gebracht, das ist eine von den Unternehmungen, die das gemacht haben, wo wir überzeugt sind, das ist eine gute Sache, hätten wir nicht müssen machen, also wäre an und für sich nicht, aber wir haben das Gefühl, das ist ein wichtiger, konstruktiver Teil, wo wir können. Es ist einfach ein anderer, wenn sie dann einfach das umkehren und sagen, quasi, es ist nicht mehr einfach, was ihr macht, ist zwar recht, nicht, aber wir wollen jetzt nochmal deutlich mehr. Und wenn ihr das und das dann nicht macht, dann gibt es eine Haftung und dann gibt es, ihr müsst eine riesige Bürokratie ablaufen. Und ich sage einfach, es gibt sicher einzelne schwarze Schafe, die gibt es. Aber das haben wir im Militär gelernt. Kollektivstrafe ist nicht das, was wir wollen, letztendlich. Und das ist, was machen wir. Wir nehmen die anderen 98 weißen Schafe, nehmen wir in Geiselhaft, weil zwei vielleicht nicht so machen, wie wir müssen. Wenn man die zwei, das ist klar, denen muss man auf den Finger schauen und schauen, dass sie es machen. Aber ich glaube, da haben wir mit dem Gegenvorschlag das richtige Instrument. Und wir müssen einfach aufpassen, dass wir jedes Mal in dem Land im vorauseilenden Gehorsam vorauslaufen. Und wenn man sagt, man muss einen Meter gumpen, hast du vorher gesagt mit dem Gesetz, dann gumpet jeder Schweizer 1,20 Meter, weil ja, ein Meter ist ja nur quasi einfach das, was man sollte
machen. Das Minimum.
Von dem müssen wir aufpassen. Am Schluss muss es irgendjemand zahlen. Wir müssen irgendwo können das Zeug noch verkaufen auf der Welt. Und wir haben genügend eigene Nachteile. Und wir müssen das nicht nur zusätzliche Nachteile einhandeln. Das ist, daher komme ich. Ich komme nicht. Ich bin überzeugt, wir haben viele Unternehmungen, die wirklich das leben. Wir müssen nicht wegen zwei schwarzen Schafen die anderen 98 Geiseln
haben. Der Gegenvorschlag hat eben keine Haftung, oder? Das ist ja genau das Problem für die zwei schwarzen Schafe. Mhm,
genau.
Dann haben wir noch eine Frage aus der ersten Reihe. Moment schnell, das Mikrofon ist gerade vom Weg zu Ihnen.
Mein Name ist Hans-Peter Jutz, jetzt möchte ich mich gleich melden. Und zwar eben mit diesen schwarzen Schafen, die Sie gesagt haben, erfolgt. Ich meine, ich finde es traurig, dass so eine Initiative muss gestartet werden da. Ich bin ja nicht begeistert und so alles zusammen und ich bin auch wirklich, ich weiß noch nicht genau, was ich soll stimmen. Aber was ich nicht begreife mit diesen paar schwarzen Schafen, eben so Glencore oder auch andere Rohstofffirmen und so, wieso, dass man nicht von eurer Seite her in all diesen vielen, vielen Jahren die mal ins Senkel gestellt hat, oder? Ich meine, der Herr Glasenberg und so alles zusammen. Eben, man hat können lesen im Kongo, eben auch mit den ganzen Ausbeutungen, was er geboten hat, da, ohne Rücksicht auf Verlust, oder? Klar, es schafft Arbeitsplätze da, aber auf die Arbeitsplätze, da bin ich also nicht stolz, da kann ich Ihnen sagen. Und wenn so eine Firma weggeht, ist mir das also wirklich gleich. Auch andere von diesen schwarzen Schafen, oder? Übrigens in dem Zusammenhang noch etwas anderes, gehört zwar nicht zu dem Abend, auch so Firmen wie FIFA zum Beispiel, ich finde, die bringen so ein schlechtes Renommee. Die haben zwar Arbeitsplätze alles zusammen und so, aber die bringen für unser solides Land, Schweiz, mit so einer guten Reputation, die machen so viel kaputt, oder?
Da kann ich Ihnen gar nicht sagen.
FIFA.
Fußballverband.
Ja. Eben einfach wegen der Reputation einmal, oder? Die machen so viel kaputt, oder? Und auf solche Arbeitsplätze, wenn die weggehen, also da... Das bedauere ich persönlich nicht.
Ich möchte zu dem gut Schweizerischen sagen, weil ich bin nämlich auch Fan von dem. Und ich finde, irgendwie gehört doch, es ist in diesen Ländern wirklich schwierig und für uns auch. Und wir machen auch wirklich Fehler. Manchmal geht es nicht gut. Und was aber zutiefst zum Unternehmerischen gehört, ist die Verantwortung. Dass man irgendwie einfach, wenn es dann mal schief geht, sagt, Scheiße, sorry, wir können es gut machen. Und dazu gehört Haftung. Für mich ist jetzt aus dem Herz gesprochen jetzt nicht fairer Handel und so weiter und so fort, sondern einfach nur, jetzt, wenn ich da investiere in die Firma und etwas mache und dann geht etwas schief, dann wäre mir so peinlich, nicht müssen dafür zu haften. Und das, finde ich, ist irgendwie die Grundhaltung, die zutiefst unschweizerisch ist, wenn jetzt die Holding-Veranstaltung, ich sage jetzt nicht mehr, aber eigentlich mit dem schweizerischen Wert vor der Brust rumläuft, wo gar nicht dem entspricht. Sie wollen eine Haftung ablehnen. Tun wir uns noch einmal das vergegenwärtigen. Die wollen verhindern, dass man für die Verantwortung auch haftet und kommen dann mit schweizerischem Wert. Das beleidigt mich. Als Unternehmer und als Schweizer. Und es geht ein bisschen um Reputation vielleicht, um ein bisschen Geld auch. Aber irgendwie ist für mich der Kern von dieser Initiative eigentlich wirklich dort.
Ich glaube einfach, ich will Ihnen einfach mal noch irgendwie von diesen Börsen, also es gibt ja ein Unternehmensrecht in diesem Land und wir haben das Rechtssystem und wir haften, also ich hafte als Verwaltungsrat persönlich von meinem Unternehmen, dass die AHV-Beiträge gezahlt werden. Wenn unsere Firma die AHV-Beiträge nicht zahlt, dann kommen sie bei mir schauen und sagen, Herr Vogt, da fehlen noch 3 Millionen AHV-Beiträge. Übrigens, wir tun sie jetzt einen Kurs treiben und sie zahlen jetzt für die AHV-Beiträge. Also wir leben nicht in einem rechtsfreien Raum. Also,
für die Schweiz zuhöre, ist das perfekt.
Wenn ich und jetzt gehen wir an und tun einfach in Länder, wo, ja, ich sage immer, überall dort, und ich bin nicht nur in diesen Ländern gewesen, wo wir selber tätig sind, überall, wo ich auf Schweizer Unternehmungen stoße, sind die Schweizer Unternehmungen im Vergleich zu anderen, zu den lokalen oder auch zu anderen ausländischen Unternehmen immer in der oberen 10%. Und jetzt gehen wir an und sagen, das ist übrigens noch nicht genug gut, wir müssen noch mehr und noch mehr. Und am Schluss vom Tag überborden wir das System. Und ich meine, Sie haben das vorher gesagt, Unsere Aufgabe als Arbeitgeberverband ist nicht, schwarze Schafe zu brandmarken. Unsere Aufgabe ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass möglichst die Unternehmungen da können gut arbeiten und Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen, Steuern zahlen, wo sie übrigens auch davon leben. Kirchensteuer übrigens zahlen wir als Unternehmen auch. Also so viel zur Diskussion von der Kirche in diesem Thema. Ich komme mir auch ein bisschen dumm vor. Oder?
Also es gibt ja Haufen Unternehmen, die auch Kirchensteuer zahlen, die dafür sind.
Einen grossen Betrag Kirchensteuer in Winterthur. Aber ich meine, dann denke ich, bin ich im falschen Film. Sorry, ich meine, jetzt zahle ich irgendwie Kirchensteuer. Und dann sagt die Kirche, sie tut sich noch auf die Seite schlagen. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema nach Kirche.
Das ist ein anderes Thema. Und wie er sagt, also es gibt natürlich auch viele Unternehmer, die jetzt auf der anderen Seite stehen. Oder? Das ist sicher nicht eine Pattsituation. Aber ich glaube, die Diskussion ist da noch nicht fertig. Aber ich glaube, wir schliessen sie jetzt trotzdem da ab. ob sie jetzt eine bessere Meinung, eine gefestigtere Meinung oder sogar einen Turnaround gemacht hat mit ihrer Meinung oder nicht, das behalten sie vielleicht für sich oder sonst diskutieren sie es mit uns nachher beim Apero. Ich darf sie ganz herzlich nachher zum Apero einladen. Aber zuerst möchte ich den Herren, die da so vehement ihren Standpunkt vertreten haben, auch etwas mit auf den Weg geben. Ein Griff in unseren Weinkeller da. Soli. Nachhaltige Produktion, selbstverständlich, mit Schweizer Verantwortung.
Ist das Messwein?
Nein, ist es nicht. Auslese Schloss Goldenberg.
Danke
vielmals. Jawohl, und eine Flasche für Sie. Leider nicht so handlich zum Einnehmen, aber du hast eine schöne Tasche. Herzlichen Dank für die Diskussion. Ihnen ganz herzlichen Dank für die aktive Teilnahme. Super gewesen. So machen wir das wieder. Ich bin erlöst. Das ist, bin nicht sicher gewesen. Kommen da überhaupt Leute zu einem politischen Thema, zu Kirchenleuten? Und ich darf aber noch einen Hinweis nicht vergessen, nämlich, wir beschäftigen uns weiter mit dem Thema. Am 20. Oktober, am 8. wieder am Abend, im Gemeindesaal Chimlimärt wird der Film, der Covid-Film, der Konzernreport zeigt. Das, der Chimlimärt ist in Schwarzenbach, wie Sie sicher alle wissen. Veranstalter dort ist das Lokalkomitee Schwarzenbach, wo auch meine Kollegin mit dabei ist, Catherine McMillan. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen auch noch Spass gemacht, um hier eine lebendige Debatte, wo eben die Leute noch dürfen ausreden, fast immer, da dabei zu sein. Und ich danke fürs Interesse. Ich freue mich auf Gespräche beim Apero und kommen Sie gut heim. Merci vielmals. Sehr schön.